Danke, Herr Jesus, dass wir jetzt dürfen hören auf dein Wort. Und dass es dein Wort uns immer wieder erbaut und aufrichtet. Gerade wenn uns Sorgen belastet, sei das um uns herum, sei das in der Welt draussen. Von all dem, was wir hören und sehen in den Medien, richte du uns auf durch dein Wort und rüst du uns zu, gib uns Kraft, so dass wir eben auch wirklich glaubwürdig Zeugen sein von dir. Amen.
Ja, guten Morgen miteinander. Ich heiße euch herzlich willkommen. Schön, dass ich hier da sein darf. Schön war so unterwegs von Balma Richtung Bülach heute Morgen. Und dann das Erleben, dass hier unten kein Nebel hat, das ist auch etwas ganz Schönes. Ja, das Thema von heute heisst herrlich. Gell? Und dann sieht man so, ist eben bei uns öppe die, dass man so von der Höhe oben runter schaut, die Berge rein, alles wunderbar klar. Und dann sieht man dort unten auch so eine Suppe und das ist einfach herrlich. Also nicht, dass die Suppe dort ist und für die Leute, die dort unten sind, aber für uns einfach drüber zu sein, im Licht, in der Sonne zu sein und dann so runterzuschauen über alles rein, das ist einfach herrlich. Ja, wie geht es dir eigentlich bei dem Thema herrlich? Herrlich. Ich habe das Bild hier angeschaut und dann schaue ich da ein und denke einfach, es könnte man so vieles aufzählen, das hört fast nicht auf. So schön, die Sonne, die Natur, die Nebel, die Berge, oder dann einfach, es ist einfach herrlich. Es ist einfach herrlich. Ja, und das ist ein ganz spezielles Wort, das Wort herrlich. Wenn man ein bisschen näher hinschaut, dann wird plötzlich fast alles herrlich. Gell? Also Eisblumen, da kannst du einfach vorbeifladen, oder dann schaust du näher hin, und dann schaust du noch näher hin, und dann denkst du, es ist einfach gewaltig. Es ist einfach gewaltig. So eine Eisblume ist einfach etwas Gewaltiges. Und dann kannst du durch deinen ganzen Alltag durchgehen und immer dort, wo du runterfährst und näher hin schaust, kommst du in Staunen. Ob das die Natur ist, ob das ein Blumenstrauß ist, ob das irgendein Bild ist, ein Mensch oder was auch immer. Du schaust hin, schaust es einmal mit anderen Augen an und dann denkst du einfach, herrlich. Es ist einfach herrlich. Gell? Und das Besondere ist, wenn etwas herrlich ist, dann kommst du wie nicht genug über davon. Wenn etwas herrlich ist, dann willst du es einfach immer anschauen. Du denkst, es ist einfach so etwas Schönes. Das ist so ermutigend. Gell? Und ich habe gedacht, heute Morgen, das wünsche ich dir auch, dass der heutige Morgen so etwas Herrliches ist für dich. Wo du kannst sagen, ja, herrlich, herrlich. Der heutige Morgen hat mir wie die Augen auf eine neue Dimension. Und dann merkst du plötzlich, das liegt an dir. Ob etwas herrlich ist oder nicht herrlich, das ist deine Entscheidung, oder? Das entscheidet niemand anders, das sind nicht die Umstände. Du selber tust das entscheiden. Und jetzt kommt etwas ganz Spezielles, weil wenn ihr den Begriff anschaut, herrlich, gell? Herrlich, in dem Wort innen ist der Begriff Herr. Und das kannst du jetzt mitnehmen als Kurzpredigt von heute Morgen, so als Kurzzusammenfassung. Und sagen, immer dort, wo du im Alltag den Herr siehst, wird es herrlich. Das ist einfach so. Überall dort, wo du in deinem Alltag den Herr siehst, wird es herrlich. Und dort, wo du den Herr nicht siehst, dort wird es eben schwierig. Und ja, eben nicht so schön. Gut, aber darum freue ich mich, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können und so eine klare Ausrichtung haben auf Jesus. Das wünsche ich mir, Jesus mehr zu sehen. Einfach im Alltag viel mehr den Herz zu sehen und dann wird es herrlich. Und wenn es herrlich ist, ist es einfach schön. Dann willst du nicht mehr anders. Jetzt ist aber mit dieser Herrlichkeit etwas Spezielles. Gell? Wir haben so unsere Vorstellungen, wir Menschen, was herrlich ist. Und dann gehen wir ins zweite Buch Mose rein, dort an Mose. Und der Mose ist zu Gott gekommen und hat gesagt, Gott, ich möchte gerne deine Herrlichkeit sehen. Ich dachte, ja, das verstehe ich, das hätte ich auch gern. Und dann sagt Gott zu Mose, Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das ist noch eine andere Dimension von Herrlichkeit, wo man denkt, wow, was muss das sein? Was muss die Herrlichkeit von Gott sein, wo plötzlich all das irdisch-menschliche überhaupt keinen Platz mehr hat? Komplett eine andere Dimension. Gut, auf das gehe ich jetzt heute Morgen nicht ein. Das wäre jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Aber ich möchte euch hineinnehmen in den Text von heute, wo es heisst, wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14, das ist die Grundlage von dieser Predigt. Und was jetzt interessant ist an dieser Geschichte, gell, der Johannes sagt jetzt da, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine, wir haben das gesehen, die Herrlichkeit von ihm. Und dann denkst du ja, wie war denn die Herrlichkeit echt gewesen, die sie gesehen haben? Und dann merkt man, wenn man das Johannes-Evangelium so liest, am Anfang, der Johannes redet wie aus einer anderen Dimension raus. Gell, wenn ihr die anderen Evangelien anschaut, so das Matthäus-Evangelium, das fängt an mit dem Stammbaum von Jesus. Und dann kommt die Geburt und dann kommen da die Könige aus dem Osten. Oder wenn ihr das Markus-Evangelium nennt, dann kommt die Geschichte von Johannes dem Täufer, dann kommt die Versuchung und die Taufe von Jesus. Oder wenn das Lukas-Evangelium nennt, dann kommt zuerst die Ankündigung von der Geburt von Johannes, dann kommt die Geburt von Johannes und dann kommt eben dann kommt die Weihnachtsgeschichte. Oder? Das sind alles so, Matthäus, Markus, Lukas, das sind alles so praktische, konkrete Geschichten, wo man drin kennt. Da kannst du sofort etwas anfangen damit. Und jetzt kommt der Johannes, gell, der vierte Evangelist. Und der schreibt das irgendwie ganz anders. Er fängt an mit diesen Worten. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann merke ich, Moment, ich muss das noch einmal lesen, ich verstehe es noch nicht. Im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann merke ich, das ist nicht einfach eine Geschichte, wo du kannst reinziehen und sagen, ich habe die gehört und dann sitzt sie. Ich merke, das ist irgendwie, ist zu hoch, ist zu viel, bis ich das irgendwie fassen kann, das ist schwierig. Und dann habe ich gedacht, das ist so wie in unserem Alltag. In unserem Alltag gibt es ja so Sachen, die wir erleben. Und dann merkst du einfach, tak, so ist es. Und dann ziehen wir unsere Schlüsse daraus. Oder dann gibt es so Situationen wie beim Johannes, wo du denkst, Moment, ich muss ein bisschen weiter zurück. Im Anfang, also ich muss ganz am Anfang zurück. Und das müssen wir manchmal auch machen in unserem Alltag. Wir müssen manchmal auch einfach rauszoomen. Manchmal sind wir so in einer Situation inne und dann sind wir wirklich wie ein Brett vor dem Kopf. Gell? Wir sind so in dieser Situation inne, dass wir den Eindruck haben, wir wissen alles und dabei wissen wir eigentlich fast nichts. Und dann müssen wir rauszoomen und dann stellt man sich die Frage vielleicht, ja, um was geht es denn eigentlich? Und dann merkt man plötzlich, ja, also, wenn ich mir überlege, um was es eigentlich geht in dieser Situation, dann ist das, was hier jetzt gerade abläuft, nur Peanuts. Geht ja eigentlich gar nicht um das. Wir müssen die ganze Geschichte eigentlich ganz anders anschauen. Ja, um was geht es? Er sagt da, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Eben durch das Wort. Also jetzt kommt der Fokus auf das Wort. Gell? Alles ist durch das Wort gemacht. Es geht ums Wort. Und jetzt lesen wir da, was mit dem Wort passiert. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wow, das ist ein happiger Text. Ich habe gedacht, ich werde auf drei Fragen eingehen bei dieser Predigt. Die erste Frage, wo der Text beantwortet ist, was macht Gott eigentlich? Die zweite Frage, das ist dann für uns wieder wichtiger, was siehst du eigentlich? Und die dritte Frage, die ich beantworten will, das ist dann die Frage, ja, was machst du jetzt mit dem allem, was da steht? Gut, zum Ersten, was macht Gott? Wir lesen da, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist Vers 1. Und in Vers 14 kommt dann eben der Vers, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das klingt so philosophisch, gell? Das klingt so, oh, wow, das ist so, so theoretisch, so trocken, ich komme gar nicht recht nach. Gott ward Fleisch, gell? Das Wort ward Fleisch. Das heisst, es wird sichtbar, es wird fassbar, es wird erfahrbar. Warum ist das so wichtig? Ich muss jetzt sagen, als ich über den Text nachgedacht habe, hätte ich das wahrscheinlich anders geschrieben. Aber ich bin ja noch nicht der Johannes. Ich hätte wahrscheinlich geschrieben, das Wort ward Mensch. Hätte ich geschrieben. Und dann dachte ich, jetzt wird es für mich ein bisschen verständlicher. Nur das Problem ist, das steht nicht da. Da steht nicht Mensch, sondern da steht Fleisch. Und das hat seinen Grund. Wenn würde Mensch stehen, gell? Das Wort ward Mensch, dann würde man sagen, ja, das stimmt, Jesus ist Mensch geworden. Wow, so ein guter Mensch ist er geworden. Und dann könnte man das abhökeln und es wäre passen. Kein grosser Nutzen daraus. Das Interessante ist, dass der Begriff Fleisch in der Bibel eine Bedeutung hat von der Schwachheit, von der Vergänglichkeit. Also Fleisch ist im Begriff von der Todverfallenheit, von der Vergänglichkeit von dieser Welt. Und dann merkst du vielleicht, wenn es heisst, das Wort ward Fleisch, dann kommt das plötzlich ganz eine andere Bedeutung über. Dann ist es nicht einfach, ah, schön, ist Jesus Mensch geworden, sondern es heisst, Jesus ist zu tiefst runtergekommen in die Verlorenheit von dieser, von dieser Menschheit, von dieser Welt. Das Wort ist zu tiefst runtergekommen. Und das ist extrem ermutigend. Das heisst mit anderen Worten, es gibt keinen Schmerz, es gibt keine Not, es gibt kein Elend, mit der man der lebendige Gott nicht vertraut wäre. Also es gibt nichts an Schwierigkeiten, die du erlebst, wo Gott nicht könnte sagen, ich könne das. Ich könne das, ich bin mit dem vertraut. Und jetzt könnte man alles Schwierige im Leben aufzählen, ob das Krankheiten sind, ob das Ablehnung ist, Abwertung, Missbrauch, Verachtung, Spott, ob das angelogen werden ist, hintergangen, verraten, allein gelassen, misshandelt und so weiter. Du könntest alles aufzählen und bei allem kannst du sagen, und das Wort ward Fleisch. Gott könnte das. Gott ist vertraut mit der ganzen Not und dem ganzen Elend. Ja, dann fragst du dich vielleicht, also das ist jetzt, gell, wenn du nur schon den Gedanken mitnimmst, Gott wurde Fleisch, Gott ist zu tiefst runtergekommen, wirklich bis in den Bodensatz runter. Dann denkst du, was hat denn Gott motiviert? Was hat Gott motiviert, sich so runterzulassen? Dann denkst du, das ist ja, also bitte, da musst du eine riesen Motivation haben. Ja, und dann lesen wir das in Kapitel 3, der bekannte Vers, wo es dort heisst, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist Liebe, gell? Liebe. Liebe hat Gott dazu getrieben, sich zu tiefst runterzulassen, um klarzumachen, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich bin ja noch häufig in der Beratung tätig und dann merke ich immer wieder, in der Beratung ist es immer wieder wichtig, dass ich merke, ich kann den anderen verstehen. Das ist etwas total Wichtiges. Und das merkst du wahrscheinlich selber, wenn du den Eindruck hast, jemand versteht dich nicht, dann ist die Gefahr gross, dass du ausklingst und bist weg. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, verstanden zu werden. Und das ist schön, hier zu merken, das will Gott. Gott will dir sagen, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich kenne dich. Ich weiss, wie es dir geht. Ja, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gell, wohnte unter uns. Das ist auch wieder so etwas Gewaltiges. Was heisst das? Das Wörtchen, das hier steht im Griechischen, hat eigentlich Bedeutung von, das Wort zeltete unter uns. Und die, die Bibel ein bisschen besser können, bei denen macht es gerade Klick. Aha, Israel, Stiftshütte, Gott hat wollen bei seinem Volk sein. Und dann merkst du, Menschen, die verliebt sind, die haben ein grosses Bedürfnis. Die wollen immer bei ihrem Schatz sein. Das ist einfach bei uns so. Das, was wir lieben, dort zieht es uns hin. Dort wollen wir zelten. Dort wollen wir immer sein. Und das merken wir hier auch. Gott ward Fleisch und wohnt. Er hat uns so gern. Er hat uns so gern, dass er bei uns sein will. Nicht einfach auf Besuch, sondern er will bei uns wohnen. Ich finde das so etwas Gewaltiges. Gell? Und das ist ja etwas, was die Bibel uns immer wieder sagt. Das kann man fast nicht fassen, dass der unfassbare Gott sich auf uns Menschen nicht nur einlässt, sondern bei uns will wohnen. Das ist unglaublich. Gell? Dann habe ich gedacht an die Situation, wo der Josef dort unter dem Schock steht, dass er merkt, dass seine Verlobte ist schwanger, aber nicht von ihm. Das ist ein Horrorszenario. Und dann kommt der Engel zu ihm im Traum und sagt, ja, die Maria, die wird einen Sohn bekommen und du sollst ihm den Namen geben. Immanuel. Immanuel. Und was heisst Immanuel? Immanuel heisst Gott mit uns. Gott mit uns. Ist das nicht etwas, das kannst du fast nicht fassen, oder? Dass Gott Gestalt von einem Menschen annimmt und zu uns kommt und sogar noch ein Programm mitspringt mit seinem Namen und sagt, ich bin ein Gott, der mit dir sein will. Ich bin ein Gott, der mit dir sein will. Ich finde, das ist einfach herrlich. Ja? Da findest du einfach keine Worte dazu. Ich habe dann wieder zurückgedacht, das Alte Testament, wenn sich Gott offenbart hat, Gott wollte bei den Menschen sein, aber sie mussten aufpassen, sie durften nicht alles machen, was sie wollten, sonst sind sie dann, sonst hat Gott sie auch gestraft. Also da ist wirklich mit Blitz und Donner und Angst ist die Beziehung geprägt gewesen. Und dann geht man ins Neue Testament rein und dann hören wir so, wie die Engel dort so den Hirten sagen, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Hey, ich verkündige euch große Freude. Und dann merkst du, Gott will nicht eine Angstbeziehung zu uns, sondern eine Liebesbeziehung. Gott will dir eine vertraute Beziehung zu uns. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist ein Blick hinein ins Herz von Gott, was Gott will. Er will den Frieden für uns. Er hat uns einfach gern. Und um das zu unterstreichen, für das tut Gott alles. Das Wort ward Fleisch, Gott wird Mensch. Ich komme zum Zweiten. Was siehst du? Ja, was wir sehen, das ist extrem wichtig. Was du siehst in deinem Alltag, das tut dein Leben einfach bestimmen. Und das ist so entscheidend. Ich denke zurück, ich bin ein Zeitchen schon als Prediger unterwegs gewesen und bin dann in eine Krise reingelaufen, eine gröbere Krise. Und was ich gesehen habe, sind einfach Probleme gewesen. Einfach Probleme gewesen. Und ich sage dir, wenn du Probleme siehst, dann wird es einfach schwierig, wenn das alles ist, was du siehst. Wenn du nur Probleme siehst, dann wird es total schwierig. Und dann bin ich zu einem Seelsorger gegangen, wir haben miteinander geredet und dann hat er mir wie die Augen aufgetan. Und dann habe ich nicht mehr nur Probleme gesehen, sondern auch die Wachstumsmöglichkeiten. Ja. Und ich sage dir, sobald dass du nicht mehr Probleme siehst, sondern Wachstumsmöglichkeiten, wenn du nicht mehr Probleme siehst, sondern dein Reifungsprozess, dann kommen alle Situationen auf einen Schlag komplett eine andere Bedeutung über. Es ist wichtig, was wir sehen. Da in unserem Text heisst es, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Es heisst da, wir sahen seine Herrlichkeit. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, mit meinem Verständnis, er würde schreiben, wir sahen Jesus. Das ist doch viel. Du weißt gerade, was gemeint ist, oder? Wir sahen Jesus. Aber das heisst so nicht, sondern es heisst, wir sahen seine Herrlichkeit. Und jetzt merken wir, Moment, das ist schon irgendwie ein Geheimnis, dass sich Gott manchmal verbirgt. Gott stellt sich nicht einfach ins Schaufenster, sondern Gott ist ja auch ein verborgener Gott. Manchmal musst du etwas studieren oder musst du irgendwie einen anderen Zugang bekommen, bis du checkst, um was es eigentlich geht. Wenn die Menschen damals von Herrlichkeit geredet haben, Dann haben sie die Vorstellungen gehabt, ich muss ich das im Kopf behalten, damals sind ja die Römer in dieser Gegend gewesen, als Besatzungsmacht Und wenn die Juden die Herrlichkeit von Gott sich vorgestellt hat, dann haben sie gedacht, irgendeinmal wird das Grossreich wiederhergestellt, wie es unter dem David war. Also Römer raus, also ein Ausdruck von der Macht, von der Grösse, von der Kraft. Das ist Herrlichkeit. Das Interessante ist aber, dass da in unserem Text die Herrlichkeit von Gott ganz anders begegnet. Herrlichkeit vom Wort her hat die Bedeutung von Gewicht zu haben. Also etwas, das herrlich ist, hat ein Gewicht. Es hat eine Schwere. Wir können auch sagen, die Herrlichkeit von Gott, das ist die Grossartigkeit von Gott. Und wir erleben das ja heute auch, dass viele Menschen das Grossartige von Gott gar nicht mehr können. Sie können nur den Gott gar nicht mehr. Der hat so keine Power, es gibt keine Energie, oder? Dann ist ja verständlich, dass du dann bis von selber dein Leben einfach lebst. Aber du merkst, sobald dass du den Zugang hast zu dem Gott, zu dieser Grossartigkeit von dem Gott, dann kommst du in eine andere Dimension hinein. Du läufst plötzlich auf einem anderen Level. Aber jetzt ist wieder das Spezielle, das kannst du eben nicht mit dem Verstand oder mit einem Theologiestudium packen. Jesus hat gesagt in Matthäus 11, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Und dann merken wir wieder, der Schlüssel zur Erkenntnis ist nicht unser Wissen, sondern es ist unsere Beziehung zu Gott. Und du merkst das selber, sobald dass du eine vertraute Beziehung hast mit jemandem oder mit etwas, tut sich dir einfach eine gewaltige Tür auf. Und das ist da auch der Fall. Oder wenn du wieder denkst, Christus, ein Baby in der Krippe, und denkst, ja, okay, habe ich gesehen, ja. Und das soll der Erlöser sein. Dann denkst du, also, da musst du mit der Logik aufhören. Aber wenn du in einer lebendigen Beziehung bist zu Gott, dann denkst du einfach, es ist gewaltig. Es ist überwältigend, dass Gott sich so hilflos macht. So ohnmächtig. Dass Gott sich selber so in unsere Hände legt, das ist ja unglaublich. Ja, und wenn du so denkst, dann merkst du plötzlich etwas von der Herrlichkeit von Gott und du kannst nur staunen und anbeten. Du hörst Jesus reden, wie er sagt, Füchse haben Höhlen, Vögel haben Nester und ich habe nichts. Und dann denkst du, und das soll der Messias sein? Und dann hast du das Bild vor Augen, wie Jesus dort am Kreuz hängt, verlassen, verachtet, verspottet. Und dann denkst du, das soll unser Erlöser sein? Also du merkst, du brauchst zu diesen Worten, zu Gott brauchst du eine andere Beziehung. Eine andere Brühe. Und die Brühe, um ihn wirklich zu erkennen, wie er ist, das ist der Glaube. Oder eben, wir könnten auch sagen, unser Vertrauen. Es ist interessant, Gott gefällt das, sich in Schwachheit zu offenbaren. Aber wir kommen nur Zugang über zu diesem Wort, durch unser Vertrauen. Ich habe so ein Tankkärtchen mitgenommen. Hoppla, nicht da. Also zu viel Sekt da bei mir. Mein Tankkärtchen, gell? Und dann sage ich, wenn ich nicht glaube, dass ich mit der kann tanken, dann werde ich keine Tankstelle anfahren. Gell? Das ist verständlich. Ich muss glauben, dass das Kärtchen mir den Zugang gibt zu einem vollen Tank. Heute habe ich mich so daran gewohnt, dass ich mir gar nicht mehr dabei denke. Aha, Agrola, dort die Tankstelle fahren, eine Kärtchen rein, Pin rein, tanken, alles. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Aber kannst du dir vorstellen, wie das erste Mal war, als ich dort bei dieser Tankstelle war? Dort hatte ich das Vertrauen noch nicht gehabt. Und dann lässt du einfach einmal das Kärtchen rein und dann probierst du es mit dem Pin und dann merkst du nachher, ja, das funktioniert noch. Und dann wirst du ermutigt, das wieder zu machen. Und so ähnlich ist es in unserer Beziehung zu Gott auch. Gell? Manchmal bin ich herausgefordert, einfach Schritt zu tun im Vertrauen auf Gott. Und wenn ich die Schritte tue, dann kommt noch eine Bestätigung und dann denke ich, wow, wow. Aber ich sage dir, wenn du es nur im Kopf hast, wenn ich nur weiss, ich habe ein Kärtchen, aber ich gehe nie probieren, dann muss ich sagen, für was hast du das Kärtchen eigentlich? Für was hast du deinen Glauben an Jesus eigentlich, wenn dich nie herausfordern lässt? Wenn du nie konkrete Schritte machst, was nützt denn? Es nützt dir überhaupt nichts. Gut, wie ist die Herrlichkeit? Das ist wieder, es ist so eine riesige Fülle in diesem Text. Es heisst hier, die Herrlichkeit zeigt sich darin, dass sie voller Gnade und Wahrheit ist. Das ist wieder etwas, das kann ich wieder nicht fassen. Gell? Aber ich weiss aus der Beratung, dass das ein riesiges Thema ist. Voller Gnade und Wahrheit. Wenn es Gnatsch gibt irgendeinem Ort, dann hat es vielfach zu tun mit dem, dass wir nicht voller Gnade sind und auch nicht voller Wahrheit. Oder? Und das sind zwei Extreme und die bringen wir Menschen manchmal eben überhaupt nicht zusammen. Die, die voller Gnade sind, die sagen dann, ja, ist schon gut, macht nichts. Und die voller Wahrheit sind, die sagen, ah, da geht das gar nicht. Da kannst du doch nicht 5 Grad sein lassen, oder? Und dann hast du schon den grössten Mess. Und das Schöne ist zu sehen, Jesus ist voller Gnade und voller Wahrheit. Und wenn man so wieder die Bibel ein bisschen kennt, dann erinnern einem die Worte erinnern an Aussagen in den Psalmen. Und die geben dann noch ein kleines breites Bild von Gott. Psalm 100. Der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewig und seine Wahrheit für und für. Dann denkst du, boah, das ist wie wenn du aus dem Nebel an die Sonne kommst. Oder? Gott ist freundlich. Hey, Gott ist freundlich. Das musst du einfach auf dich wirken. Gott ist freundlich. Und wenn du ein Herz hast, das hart ist oder gefroren und du hörst das Wort, dann müsste das Herz auftauen und weich werden. Der Herr ist freundlich. Oder Psalm 117. Seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Hey, musst du dir das vorstellen? Seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Da denkst du, wow, danke. Danke Gott. Danke. Gut, jetzt, ich denke, ich schließe den zweiten Punkt ab mit dieser Frage. Siehst du Gnade und die Worte von Gott in deinem Leben? Ja. Siehst du die Gnade und die Worte von Gott in deinem Leben? Und wenn du das siehst, dann kannst du nur sagen, herrlich, herrlich, herrlich. Und dann sage ich, ja, ich sehe die Worte von Gott. Die Worte hat ja Bedeutung von etwas fest, etwas, das feststeht. Und sage ich, ja, ich bin so froh. Hey, ich bin so froh. Ich erlebe in meinem Alltag ja so viel Flexibilität. So viel, was heute anders ist als morgen. Und dann einfach zu wissen, aber Gott ist wahr. Er steht fest, auf ihn kannst du dich einfach verlassen. Das ist einfach etwas Gewaltiges. Und dann zu wissen, und Gott ist gnädig. Hey Gott, du bist gnädig mit mir. Ich danke dir. Bei dir ist Vergebung. Gott, ich danke dir. So bist du nicht nachtragend. Danke, hast du mich einfach gern. Und dann merkst du, hey, voller Gnade und Wahrheit. Ja, was willst du denn mehr? Es gibt einfach nicht mehr. Du kannst nur sagen, es ist einfach herrlich. So, und jetzt komme ich zum Letzten. Was machst du mit dem Ganzen? Es heißt, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Und in Vers 11, er kam in sein Eigentum. Und jetzt habe ich natürlich auch etwas rausgestrichen aus diesen Versen, die absolut zentral sind. Und zwar heißt es da in Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Ja, was nützt dir das Beste, das Schönste, das Größte, wenn du es nicht checkst? Es nützt dir nichts. Was nützt dir das, wenn Gott bei dir anklopft und du sagst, nein, merci, ich will nichts mit dir zu tun haben. Dann nützt das nichts, wenn du ihn nicht aufnimmst, wenn du ihm nicht Raum gibst in deinem Leben. Das ist so eine notvolle Geschichte. Wenn das Neue Testament unter dem Aspekt liest, dass dass Menschen Jesus nicht erkennen und ihm nicht Raum geben, dann kannst du nur brüllen. Dann kannst du denken, das ist einfach eine Katastrophe. Und überall dort, wo Menschen Jesus erkennen und ihm Raum geben, wird etwas komplett verändert. Ich wünsche mir das für mich immer wieder und ich wünsche mir das für dich. Dass du immer wieder ihn erkennst und ihm immer wieder Raum gibst. Und ich sage dir, dann wird das Leben einfach anders. Weil du merkst dann plötzlich, es geht gar nicht um dich. Es geht um ihn. Gell? Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dann kannst du sagen, wie es der andere Bub dort gesagt hat, der hat mal gesagt, ja, der Teufel sei mal besucht bei ihnen. Er hat eben gerade geklopft an der Tür, der Teufel. Und dann ist der Bub eben an die Tür gegangen, hat aufgemacht und gesagt, oh, der Teufel steht draußen. Mir ist im Moment ein Schock. Und dann hat der Bub sich umgedreht, hinterher gerufen, Jesus, Besuch für dich. Ich habe das so schön gefunden. Ich denke, um da geht es, oder? Um da geht es. Dass ich merke, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Jesus ist da. Das sind immer wieder schöne Erfahrungen, auch, die ich mache als Grossvater mit den Enkeln. Gell? Man merkt dann so, die Enkel sind in der Entwicklung und die wollen natürlich alles selber machen. Selber machen, das können Sie schon gleich mal sagen. Selber machen. Gang auf die Seite, selber machen. Okay, dann lass sie machen. Und dann merken sie, dass es nicht funktioniert. Und dann sagen sie, kannst du mir helfen? Und dann sage ich, ja natürlich, helfe doch gern. Eigentlich hätte ich schon von Anfang an gern geholfen. Ich helfe dir gern. Und ich glaube, dass das bei Gott genau gleich ist. Dass er nichts Sehnlicheres wette und macht, als sage ich, ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Nur sein Helfen ist nicht immer das, was wir denken, was wir machen müssen. Das ist dann unser Problem. Aber das hat wieder mit unserem Vertrauen zu tun. Ja, es ist so schön, wenn man sich in die Hände von Gott fallen kann. Und dann passiert wirklich das. Gell, ich sage es nochmal, mit dem schließe ich nachher den Ball ab. Wenn ich in meinem Alltag den Herrn sehe, dann ist es einfach herrlich. Dann ist es einfach herrlich. Und dann ist es manchmal so, dass ich dann plötzlich realisiere, vielfach leider erst im Nachhinein, dass Schwierigkeiten, die in unserem Leben einfach sind, wenn ich drinnen wieder Gott sehe, sage ich, und dann ist auch das herrlich, weil ich realisiere, dass vieles nie hätte können werden, wenn die Schwierigkeiten nicht da gewesen wären. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denken an einen Mann, schnell die Nase putzen, Entschuldigung. Ein Mann, der ist mit seinem Kind in die Gemeinde gegangen. Und der Prediger hat ihn nicht gekannt, ist dann auf ihn zugegangen und hat gesagt, ja, über eine Leidosige. Und dann sagt er, ja, er sei gerade in der Scheidung. Und dann ist es dem Prediger ein bisschen peinlich gewesen, hat gesagt, das tut mir leid. Und sagt der Mann, sagt dann, das muss Ihnen nicht leid tun, es ist gut so. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, dass er immer wieder sieht, Gott ist da in seiner Herrlichkeit, aber die Herrlichkeit ist manchmal ganz anders. Er hat einfach einen anderen Plan, als wir wollen. Es ist sein Plan und nicht unser. Und wie gesagt, wenn wir uns hineinlocken in seine Arme, dann sind wir gut aufgehoben. Es ist so gewaltig, wie es heisst dort in Johannes 1,12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, oder wir könnten übersetzen, das Recht, Kind Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und da ist schön, eben zu sehen, das ist nicht unser Werk, gell? Das Einzige, was wir können machen, ihn aufnehmen. Das heisst, hey Gott, ich vertraue mich dir an. Und ich vertraue dir. Das ist das, was wir können machen. Und der Rest, der macht Gott. Das neue geboren werden, das neue schaffen, das macht er. Ich finde das absolut genial. Und schau, wenn du willst, dass Weihnachten wird, nicht einfach äußerlich rundherum, sondern im Herzen, dann braucht es nur das. Ein offenes Herz. Ein Mensch, der sagt, Gott, da bin ich, stelle mich dir zur Verfügung. Mach du mit mir, was du willst. Ja, und dann wird Weihnachten. Weil Gott etwas dann anfängt zu wirken, weil du ihm das Recht dafür gegeben hast in deinem Leben. Im Neuen Testament sehen wir, das ist ein permanenter Prozess. Gell? Gott drückt die Tür nicht ein. Gott drückt die Tür, er steht vor der Tür, er klopft an und dann entscheidest du, was du machen willst mit ihm. Das ist unsere Entscheidung. Und dann können wir ihm vertrauen und können die Tür auftun. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir damit rechnen, jetzt macht er sein Werk. Und wenn ihr mal unter dem Aspekt das Neue Testament lesen, dann werdet ihr immer wieder merken, ja, Gott fordert Menschen raus. Und Menschen treffen eine Entscheidung. Und die Entscheidung heisst, ich mache mein Leben auf oder ich mache meine Tür zu. Es gibt nichts anderes. Und das ist noch eine gewaltige Weichenstellung. Es ist so beeindruckend, wenn man sieht, der Zacharias, ein hoher Priester, ist im Tempel, ist dort im Heiligtum inne und dem begegnet ihm der Engel und sagt, hey Zacharias, hab alles gecheckt, hab gesehen, wie viel dass du und deine Frau schon gebetet haben, ihr werdet das Kind bekommen. Und dann, der hohe Priester glaubt nicht. Er glaubt nicht und das tut das Herz nicht auf. Und dann sagt der Engel zu ihm, also gut, als Konsequenz wirst du nicht mehr reden können, bis das Kind auf die Welt kommt. Das ist eine Konsequenz, wenn man das Herz nicht auftönt. Es gibt keine Weite, Gott kann einfach nicht wirken in uns. Aber ich möchte euch jetzt in ein paar Texte reinnehmen, zum Abschluss, wo wir sehen, was passiert, wenn Menschen die Willigkeit haben. Und das ist so gut. Ich sage dir, wenn du dir etwas Gutes willst tun, gell, darfst du mal ganz egoistisch sein, wenn du dir etwas Gutes willst tun, dann gib einfach Gott Raum in deinem Leben. Gut, schauen wir das an miteinander. Maria, genau. Maria sprach, das ist die Begegnung mit dem Engel, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ah, so cool. Einfach so, Gott, ich bin da. Ja, ist gut, ist okay. Nehmen wir das an, was du sagst. Oder dann, ein paar Verse später, in Vers 45, das sind die Worte von der Elisabeth, wo Maria die Elisabeth besuchen, begrüßt sie mit diesen Worten. Selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. So schön, wieder. Und der nächste Vers geht dann gerade der Lobpreis los von der Elisabeth, von der Maria. Du denkst, es ist so gewaltig, einfach wie die Frau einfach offen ist. Sie sagt, ja, ich habe Gottes Wort vertraut. Und dann passiert eine Veränderung im Leben. Oder wir schauen die Geschichte dann an mit Engeln. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Okay, Message gehört, was machen Sie jetzt? Können Sie sagen, ja, wir haben noch so viel zu tun. Jemand muss jetzt zu den Schöf aufpassen, oder? Dann kannst du nicht einfach davonlaufen. Also hast du viele Gründe, für dich nicht auf Gott einzulassen. Oder dann sagst du, ja, Gott fordert uns jetzt auf. Gott fordert uns jetzt auf, nach Bethlehem zu schauen. Jetzt lassen wir halt Schöfelich da. Oder ich weiss es auch nicht, auf jeden Fall hat das für sie geheissen. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Sie haben sich auf Gott eingelassen und schauen dann mal, was passiert ist. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten. Ja, sie haben ihr Herz aufgemacht, haben sich auf das eingelassen. Das hat eine Erfahrung gegeben, wo sie nur können sagen, wow, es ist einfach herrlich. Ja, und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Ja, sie sind eben nicht dabei gewesen. Sie haben ihr Herz nicht aufgetan. Und du kannst dich nur verwundert die Augen reiben und denken, was ist mit denen los? So. Zusammenfassung. Was tut Gott? Gott kommt zu uns und wird wie du und ich. Gott ist ein Gott, der sagt, hey, ich will mit dir sein. Das Zweite ist die Frage, was siehst du? Siehst du Christus in seiner Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit in deinem Leben? Ich kann dir sagen, wenn du das siehst, dann denkst du einfach, es ist alles gut. Gott, es ist alles gut. Ich kann mich einfach in deine Hände locken. Ja, und dann kommt eben der dritte Punkt, was machst du mit dem? Ich möchte dich heute ermutigen. Vielleicht ist dir während der Predigt oder heute Morgen einfach etwas durch den Kopf, etwas, wo Gott redet ja vielfach zu uns durch unsere Gedanken, dass irgendetwas reinkommt und du merkst, eigentlich müsste ich jetzt etwas machen. Ich müsste einfach etwas machen, ich weiss nicht was, aber du weisst es. Der Gedanke kommt eigentlich, sollte ich. Und dann sage ich, tu das nicht einfach auf die Seite legen, sondern vertraue darauf, dass es ein Reden ist von Gott. Und jetzt klopft er an und jetzt geht es darum, um die grosse Frage machst du das Herz auf, hörst und setzt es um, dann glaube ich, wirst du etwas von der Herrlichkeit von Gott erleben. Aber du kannst auch zumachen und dann wird das Leben einfach so weitergehen, wie es in der letzten Zeit gelaufen ist. Ja, Weihnachten gibt dir die Möglichkeit, dich für das eine oder für andere zu entscheiden. Ich tue noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du uns gern bist. Ich kann das irgendwie gar nicht fassen. Dass du als allmächtiger Gott einfach Mensch geworden bist. Dass du geworden bist wie wir und noch tiefer runtergegangen bist, dass wir nicht irgendwie raufkräsmen müssen, sondern dass wir uns in die Hände, in die Arme von dir gehen können. Für das möchte ich dir einfach von ganzem Herzen Danke sagen. Ich möchte dir Danke noch für uns Zusammensein hier. Sage dir auch Danke für das, dass du redest und dort, wo jemand den Eindruck hat, ich sollte den Schritt tun und vielleicht Angst hat, dort möchte ich dich bitten um Mut und Kraft und dann möchte ich dir einfach danken, Jesus, für deine Treue. Amen.